Hallo und herzlich willkommen zur 7. Ausgabe von Das Universum, der Podcast, in dem Florian und Ruth über das Universum plaudern. Und auch heute, wie jedes Mal, mit Florian.
Und mit Ruth, ein extrem professionelles Intro war das.
Wahnsinn, ja. Schon langsam kann ich's. Hallo Florian, wie geht es dir?
Mir geht's gut.
Was treibst du so?
Nicht viel. Ich kam gerade zurück aus Salzburg.
Dort hattet ihr einen Auftritt, ne?
Genau, ja, es war halt so ein Corona-Auftritt, also halt vor leeren, also halb leeren Sälen, wo die Stimmung immer so ein bisschen suboptimal ist, nicht weil die Leute schlecht drauf sind, sondern weil halt, ja, wenn nicht so viel Publikum in einem Saal ist, wie ins Saal rein können, dann ist die Stimmung immer irgendwie ein bisschen seltsam. Mhm. Also, aber ich bin ja gewohnt, ich bin ja schon in halb leeren Sälen aufgetreten, bevor das irgendwie cool war und alle gemacht haben, also ich kenne mich aus,
genau,
damit.
Genau, unfreiwillig halb leeren Seelen wahrscheinlich.
Genau, ja, mein kleinstes Publikum waren zwei Leute, also ich bin da.
War das ein privates Publikum oder
nein, das war tatsächlich etwas, wo öffentlich, wo Leute das? Kommen. Ach, das war auch weniger überraschend damals, muss irgendwann 2010 oder 2011 gewesen sein, wo ich zu der Zeit viele Vorträge gehalten habe über diesen ganzen Weltuntergangsquatsch, was der Weltuntergang 2012, Maya-Kalender und so.
Ja, genau.
Da habe ich viele Vorträge gehalten zu dem Thema und war ich eingeladen von dem ökumenischen Bildungsverein, Seniorenbildungsverein in Mannheim, glaube ich, war das.
Und ich habe, das hört sich sehr speziell an.
Ja, und ich habe auch dem Organisator da gesagt, also dass ich kommen, wenn er das will, aber eigentlich kann ich durchaus über ein anderes Thema reden, weil Weltuntergang erfahrungsgemäß, das interessiert, wenn dann die Jugendlichen, junge Menschen, das interessiert die Alten nicht. Das ist denen wurscht, das ist ein Phänomen, das findet hauptsächlich im Internet statt, zumindest damals noch, gegen Ende hin ist dann auch in die normalen Medien übergeschwappt, aber das war damals ein Internet-Ding und das ist ihnen, selbst wenn sie davon erfahren, ist ihnen das wurscht, den alten Leuten. Also wenn sie das wollen, dann mache ich das, aber es ist, glaube ich, der falsche Vortrag für diese Zielgruppe. Er hat gemeint, nein, wir sollen das machen. Ja, und dann war halt er da und die eine alte Oma, die immer kommt zu allem, egal was ist. Und das war dann der Vortrag, den ich gehalten habe in Mannheim.
Es ist schön.
Aber hast du
irgendwie besondere Fragen dann von ihr bekommen? Oder weil ihr irgendwie so
nicht mehr
privat beieinander wart, ne?
Kann mich nicht mehr erinnern. Aber alte Theaterregel, ja, wenn mehr Leute im Publikum sitzen als auf der Bühne, dann tritt man auf.
Ja.
Ja, aber ich habe zumindest, ich habe das absolute Minimum noch nicht erreicht. Ja? Also es könnte auch einer oder keiner da sein. Also ich habe noch Luft nach unten, das ist immer gut zu wissen.
Total. Also sehr viel Luft nach oben.
Ja, das auch noch.
Ja, da ich bin schon wieder gemein zu dir. Aber ich habe mich eh gefragt, wie das ist, weil irgendwie ist es schon anders, vor einem halbleeren Saal zu spielen, der einfach halb leer geblieben ist, oder vor einem quasi absichtlich halbleeren Saal, oder? Ist schon ein Unterschied.
Es ist ein, ja, natürlich, nein, also es kommt wirklich auf die Menge drauf an, also die Menge im Verhältnis zum Saal. Also ein Saal, wo 100 reingehen und wo 100 drin sind, kann natürlich immer, aus welchem Grund auch immer, eine scheiß Stimmung sein, ja, wenn du halt irgendwie schlecht bist. Aber gehen wir mal von aus, dass das Publikum wohlwollend ist, weil die haben ja auch gezahlt, dass sie dort sind. Und 100 Leute in einem Saal für 100 Leute ist meistens eine gute Stimmung. 100 Leute in einem Saal für 300 Leute, da ist die Stimmung schon anders. Das ist eine ganz andere Dynamik. Das ist dann irgendwie, du siehst dann auch, okay, du hast halt nicht das Gefühl, du bist jetzt wo es abgeht, weil alles voll ist, ne? Du bist halt wo es halt ein bisschen abgeht. Es ist eine ganz andere, ja, auch akustisch, es fühlt sich anders an, sowohl für von der Bühne als auch fürs Publikum. Also wenn, es kommt nicht auf die absolute Zahl an, es können auch irgendwie 500 Leute in der Halle für 2000, ja, das kann auch, es ist auch blöd. Also es kommt wirklich auf den Füllungsgrad an drauf, wie was abgeht. Ja. Und jetzt natürlich kommt hinzu, dass sich das Publikum auch vermutlich ein bisschen unwohl fühlt. Ich war ja auch letzte Woche bei der Premiere, also da war ich zur Abwechslung mal Publikum, ich war bei der Premiere des neuen Soloprogramms vom Gunkel, österreichischer Kabarettist. Und da war der Saal voll, aber halt, du warst halt irgendwie so abgetrennt mit Plexiglas und so weiter und ein paar Masken aufgehabt, aber es war so ein leichtes, unbewusstes Unbehagen hast du halt irgendwie gehabt, weil es halt trotzdem nicht diese Unbekümmertheit, die du sonst hast, wenn du halt irgendwie ins Theater gehst.
Glaubst du, das liegt daran, dass die Leute tatsächlich quasi Angst um ihre Gesundheit haben, oder ist es eher so ein Gefühl, dass ich sollte ja eigentlich nicht hier sein, weil es irgendwie so halb verboten ist, ne? Diese Zusammenkünfte ist es nicht, und so weiter.
Es war eine illegale Veranstaltung.
Mehr so vom, voll illegal. Nein, es ist mehr so vom Gefühl her, dass man etwas tut, was man eigentlich nicht sollte. Und dann hat man halt irgendwie so ein bisschen ein komisches Gefühl. Ne?
Wahrscheinlich ist beides, und dann kommt die ganz normale halt irgendwie, ja, halt die Dinge, die halt nicht so sind wie sonst. Dann weiß ich, gehst ins Theater und gehst mal in die Bar, trinkst mal was, dann je nach Theater, Stadtsaal in Wien, wo das war, dann nimmst du halt dann ein Getränk mit rein, dann trinkst zwischendurch. Also das hast du halt alles nicht. Du hast halt überall diese Abstände. Das Theatererlebnis ist halt ganz anders. Du gehst da wirklich hin, schaust dir das an, aber es ist auch, obwohl es eine Premiere war, normalerweise nach Premieren ist ja bis frühmorgens Party dann meistens im Theaterlokal, wenn es ein Theaterlokal gibt. Und da waren wirklich, also glaube ich, 95% des Publikums ist unmittelbar nach Haus gegangen, direkt danach. Nicht, weil der Kunkel so schlecht war, das war ein gutes Programm. Einfach weil halt, ja, es ist halt, die Stimmung ist halt anders. Also ich glaube, das wird auch lange dauern, bis sich das wieder gibt. Also wir treten zwar auch noch immer wieder auf, aber es ist halt auch, ja, es ist nicht so, wie es war und wie es sein könnte. Also ich glaube, das drum sind Podcasts schön, weil die sind jetzt genauso, wie sie früher waren. Die kann man sich immer anhören. Und
genau,
und
man kann sich da auch mit anderen Nachrichten als mit Corona-Nachrichten beschäftigen.
Genau.
So entkommt man dem ja schwer. Ne? Also ich versuche irgendwie, mich nicht so dem auszusetzen auf einer Daily Basis, ne? Weil es einen doch ein bisschen fertig macht. Aber man kann sich dem ja auch fast gar nicht entziehen. Nee. Hier im Podcast kommen wir jetzt zu anderen Nachrichten. Corona-freies Territorium. Es geht um Galaxien. Wir bleiben aber in unserer Nachbarschaft. Es sind quasi die extragalaktischen Lokalnachrichten jetzt dran, irgendwie. Nachdem Milkomeda Desaster, wo ich keine Ahnung hatte, habe ich mich ein bisschen da mit unserer Milchstraße und unserer Nachbargalaxie der Andromeda beschäftigt.
Ein kurzer Einschub, das Milkomeda-Desaster hat ja in einem anderen Podcast stattgefunden. Müssen ja nicht alle Hörerschaften überlappend sein. Das heißt, nur falls wer wissen will, was das war ja kein Desaster, was das Milkomeda-Desaster war, das war eine Geschichte, die in befreundeten Podcast Frind von Holger Klein stattgefunden hat, wo ich und Ruth gemeinsam zu Gast waren und wir über den drohenden Zusammenstoß zwischen der Milchstraße unserer
ein anderes
Galaxie,
Desaster.
Der Milchstraßengalaxie und der Nachbargalaxie der Andromeda gesprochen haben. Also das passiert in ein paar Milliarden Jahren, ist passiert das. Und ich habe erwähnt, dass auch wenn wir das Ereignis noch weit in der Zukunft liegt, es schon einen Namen gibt für die neue Galaxie, die aus der Verschmelzung dieser beiden entsteht. Und der Name ist Milkomeda. Das war die Geschichte, um die es ging.
Ja, schau, aber das ist lustig, weil ich hätte jetzt gar nicht mehr gewusst, dass das in dem Podcast mit dem Holger war. Und ich, bei mir ist das noch alles irgendwie so, Podcast ist ein Ding, das Verschmilzding, alles.
Na, aber das aber ist ja, dein Podcast, ja, das ist unser Podcast. Beim anderen waren wir zu Gast und der hier gehört zur Hälfte auch dir.
Sehr gut. Na, es ist irgendwie, genau, ich habe mich dann einfach erkundigt ein bisschen so über die Milchstraße, weil ich muss ja zugeben, dass ich das nicht so oft tue. Und vor allem, weil ich mich ja mit den weiter entfernten Galaxien beschäftigt habe in meiner Arbeit, eigentlich die Milchstraße und die Andromeda so ein bisschen links liegen geblieben. Ne? Und ich habe mich schon ziemlich lang eigentlich nicht mehr mit der Milchstraße beschäftigt und mit dem, was da so los ist. Und das ist eigentlich übel. Da darf man nicht einreißen lassen. Und ja, darum finde ich das auch super. Das ist auch eine der guten Nebenwirkungen von diesem Podcast, dass ich irgendwie dazu gezwungen bin, mich mehr mit der aktuellen Forschung wieder auseinanderzusetzen. Nee, und da hat sich ziemlich cool viel getan. Ja, die Milchstraße ist extrem cool.
Da wohnen alle, die ich kenne.
Genau. Und auch die Andromeda-Galaxie ist ziemlich cool. Sind beide ziemlich cool. Aber irgendwie Milkomeda, ich bin immer noch nicht überzeugt. Ich finde es irgendwie, ich weiß nicht. Milkdromeda, finde ich, klingt irgendwie ein bisschen besser.
Das klingt wie so, weiß nicht, so halt irgendwie die Milch aus dem Dromeda. Also das ist dann wie.
Das klingt
so
wie ein Tier, ja, stimmt. Was mit Androway?
Androway, das klingt wie ein Hygieneprodukt.
Ja, stimmt eigentlich. Ja. Oder wie eine Band.
Eine schlechte Band.
Ich finde halt Milkomeda ist auch wieder so typisch, wir zuerst, ja, Milchstraße zuerst.
Nee, ist nicht ja Milchstraße erst. Make Milchstraße great again. Milky
Way first, genau. Naja, aber ich meine, irgendwie hat das ja bis jetzt vielleicht auch Sinn gemacht, oder ja, bis vor kurzem, wo man immer gesagt hat, nein, eigentlich andersrum, ne? Es hat eigentlich keinen Sinn gemacht, weil man immer gesagt hat, dass die Andromeda-Galaxie ja die größere Galaxie ist. Mhm. Ne? Und das habe ich auch irgendwie in meinen Planetariums-Shows bis vor kurzem, wo ich noch Shows gemacht habe, den Leuten erzählt. Und das ist die Andromeda-Galaxie, ungefähr 1,5 Mal so viel Masse wie die Milchstraße, größer und so weiter und so fort. Ja? Und es stimmt, sie ist quasi optisch größer, also sie sieht größer aus, ihre Ausdehnung ist ein bisschen größer als die der Milchstraße, die Ausdehnung dieser sichtbaren Scheibe. Aber was ich herausgefunden habe, zu meinem Erstaunen, gab es in den letzten 2 Jahren ein paar neue Studien über die Masse der Milchstraße und der Andromeda. Und da ist man drauf gekommen, dass es wahrscheinlich, sogar sehr wahrscheinlich, andersrum ist. Dass die Milchstraße mehr Masse hat als die Andromeda-Galaxie.
Drum kommt sie auch zuerst, weil wir besser sind.
Und darum macht es dann wieder Sinn mit dem Milchkometa. Aber es ist irgendwie, ich habe das gelesen und mir gedacht, oh, wieso wusste ich das nicht? Ja? Es ist irgendwie eh schon
Wissenschaft
so 1,5 Jahre her mittlerweile. Und ja, ich hatte keine Ahnung. Aber mich hat es dann doch sehr überrascht, ne, weil das so etwas ist, wo man sagt, ah ja, die Andromeda-Galaxie, unsere große Schwester quasi. Und das ist so als gegeben hinnimmt und dann plötzlich, oh, vielleicht doch nicht. Und es ist so, dass man mit wieder dem Hubble-Teleskop und dem Gaia-Satelliten die Kugelsternhaufen im Halo der Milchstraße untersucht hat.
Da müssen wir jetzt noch klären, was ist der Halo und was sind Kugelsternhaufen? Gut, der Name sagt es beim Zweiteren schon viel, vermutlich also kugelförmige also Haufen aus Sternen, aber der Halo ist
vielleicht was. Wie immer in Astronomie, sehr, sehr deskriptiv. Also der Halo ist quasi eine dieser Komponenten, die Galaxien haben. Ne? Es ist die Scheibe, die aus Sternen, Staub und Gas besteht. Und der Bulge, das ist Zentralgebiet, das dichte Zentrum der Galaxien. Und außenrum gibt es noch diesen Halo, der quasi kugelförmig ist und ausgedehnter ist als die Sternenscheibe.
Das ist eine Schale um die Scheibe rundherum.
Genau, so wie eine Schale quasi. Also Schale. Es ist eine Kugel, die ist quasi gefüllt mit diesen Kugelsternhaufen. Also die sind nicht nur außen rundherum, aber auch außen rundherum. Und diese Kugelsternhaufen sind auch gegen das Zentrum hin ein bisschen dichter, also da sind einfach mehr, nicht die Kugelsternhaufen selber, sondern mehr von diesen Kugelsternhaufen, die, wie der Name schon sagt, kugelförmige Haufen von Sternen sind. Und die sind beim Zentrum, in Richtung Zentrum, sind sie quasi dichter, sind mehr und dann gehen sie quasi nach außen hin, gibt es immer weniger und weniger, aber es gibt mehr davon auch noch, die quasi die Scheibe umgeben, ne?
Aber auf und typischen Bilder, dass man sieht, da sieht man halt quasi immer die Scheibe. Wenn ich ein Bild von der Andromeda sehe, dann ist das die Scheibe und den Halo rundherum sehe ich nicht.
Eigentlich nicht. Also man sieht diese Kugelsternhaufen schon, aber diesen Halo, den muss man sich quasi da irgendwie dazu vorstellen. Ne? Also dieser Halo ist quasi eine gedachte Kugel, in der sich die Scheibe befindet, in der sich diese Sternenscheibe befindet. Und diese Kugelsternhaufen, die kann man schon beobachten auch, aber die sind halt kugelförmig verteilt, aber das sieht man jetzt nicht so, es sind einfach dann doch nicht so viele, als dass man da wirklich so eine Kugel um eine Galaxie herum sehen würde. Ne? Aber diese Kugelsternhaufen sind ziemlich cool, weil die sind sehr alt, also die haben sich quasi schon am Anfang, wie sich diese Galaxie gebildet hat, auch mitgebildet, die enthalten sehr alte Sterne und sie gehen eben weiter hinaus als die Sternenscheibe. Und darum kann man mit diesen Kugelsternhaufen die Dynamik der Galaxie viel besser erkunden. Ne? Also, weil da hat man quasi eine größere Ausdehnung zur Verfügung, die einem über den Bewegungszustand dieser Galaxie mehr verraten kann.
Also wenn ich jetzt quasi von außen, ich komme jetzt von irgendwo und ich fliege jetzt Richtung Milchstraße, dann komme ich zuerst mal, sehe ich mal ab und zu so links oder rechts so einen vereinzelten Kugelsternhaufen und so wie, keine Ahnung, die ersten Vororte, Siedlungen im Speckgürtel. Dann ja, kommen immer mehr Richtung davon und irgendwann wird alles dichter und dichter und dichter und dann bin ich irgendwann in der eigentlichen Galaxie der Scheibe, wo die Sterne sind.
Ja, so in die Richtung. Also die Scheibe ist halt auch einfach flach, ne? Und diese Kugelsternhaufen sind wirklich quasi sphärisch, kugelförmig verteilt. Und da gibt es auch nach innen hin, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich fliege da hinein irgendwie, dann, also wenn ich quasi in der Ebene der Scheibe mich der Galaxie nähere, dann würde ich da durch ein paar dieser Kugelsternhaufen quasi durchkommen oder dran vorbeikommen und dann in die Scheibe hinein. Und in der Scheibe gibt es diese Kugelsternhaufen eigentlich nicht oder kaum. Die sind wirklich so rundherum. Ja, naja, aber die bewegen sich auf jeden Fall alle, dementsprechend. Wie das immer so ist bei allen möglichen Strukturen, die wir kennen im Universum, entsprechend der Masse, die da ist, ja, die Gesamtmasse dieses Systems, ist ja beim Sonnensystem auch so, dass sich die Planeten um die Sonne bewegen, weil die Masse der Sonne und der Planeten da ist. Ne? Und genauso ist das bei Galaxien natürlich auch. Und die Dinge, die sich da in diesen Galaxien bewegen, die Geschwindigkeit, mit der sie sich bewegen, die erlaubt Rückschlüsse auf die Gesamtmasse, die da sein muss.
Genau, also bei den Planeten, ich kann man das ja aus den, im Prinzip aus den Keplerschen Gesetzen ableiten, das dritte Keplersche Gesetz, wo die Umlaufzeit eines Objekts um ein anderes, also ich kann aus der Umlaufzeit des Mars zum Beispiel, wenn ich die kenne und den Abstand vom Mars der Sonne kenne, kann ich berechnen, wie schwer die Sonne ist, wie viel Masse sie hat. Aber ich nehme an, das dritte Keplersche Gesetz wird nicht 1:1 auf Galaxien anwendbar sein.
Na, da nimmt man ein anderes Gesetz oder ein anderes Theorem, da nimmt man das Virialtheorem.
Das erklär das mal. Ich habe das irgendwie nie so hundertprozentig verstanden in der Vorlesung. Ich weiß zwar grob, um was es geht, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, ich habe es wirklich durchdrungen, das Virialtheorem.
Durchdrungen habe ich es vielleicht auch nicht. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Nein, es ist eigentlich eine ganz einfache Idee. Die Idee ist, dass sich die bei einem System, das, es ist natürlich auch ein abgeschlossenes System, was jetzt bei Galaxien vielleicht nicht ganz so ist, aber nehmen wir mal an, Galaxien sind auch abgeschlossen, können als abgeschlossene Systeme gesehen werden, also wo nichts reinkommt und nichts rausfliegt. Und in diesem abgeschlossenen System, das sich in einem Gleichgewicht befindet, kann man die Bewegungsenergie, die kinetische Energie und die potenzielle Energie gleichsetzen.
Die potenzielle ist jetzt die Energie, die aufgrund der Gravitation da ist, genau.
Genau, richtig, die durch die Masse zustande kommt quasi. Also die potenzielle Energie stellt man sich dann immer so wie diesen Topf vor oder wie dieses Gummituch, wo man einen Bowlingball drauflegt und ja, das Gummituch dann quasi so eindellt. Ja. Und diese Form, das ist jetzt natürlich eine zweidimensionale Analogie, in Wirklichkeit ist das dieser dreidimensional eingedellte Raum, schwieriger sich vorzustellen, aber die potenzielle Energie eines Systems kann man sich immer so aus diesem Topf quasi da vorstellen. Und die kinetische Energie ist die Bewegungsenergie der Teilchen, die da quasi rundherum
Teilchen sind jetzt Sterne, bevor keine falsche Vorstellung kommt.
Genau, also das sind also quasi die einzelnen Komponenten dieses Systems, die Sterne oder auch das Gas, das sich bewegt. Ja. Und was man dann macht, ist, man erstellt eine sogenannte Rotationskurve. Also man schaut sich an, wie schnell sich die Dinge abhängig von ihrem Abstand vom Zentrum des Systems bewegen. Also die auch wieder wie beim Sonnensystem, da ist das ähnlich. Ne? Die Planeten, die nah an der Sonne dran sind, bewegen sich viel schneller. Und dann schaut man, wenn man weiter rausgeht, wie schnell bewegt sich das Zeug. Und in einer Galaxie macht man das genauso. Da schaut man, wie schnell bewegen sich die Sterne und das Gas, das näher am Zentrum dran ist. Und dann geht man langsam nach außen. Ne? Und das kann man mit diesen Kugelsternhaufen sehr gut machen, weil die halt auch sehr weit nach außen gehen. Ja? Da hat man dann eben echt kann man diese Rotationskurve quasi sehr weit nach außen verfolgen.
Und ich kann, wenn ich die Geschwindigkeit von einem Ding, sei es Stern, Kugelsternhaufen, kenne, kann ich dann damit nur die Masse bestimmen, die quasi näher dran ist am Zentrum.
Innerhalb.
Genau.
Genau.
Und deswegen brauche ich was weit weg ist, damit ich möglichst viel Masse bestimmen kann. Okay.
Wichtiger Punkt. Genau. Also es geht darum, dass ich immer diese Bewegung betrifft quasi alles, was innerhalb des Orbits ist. Also wenn sich etwas auf einem bestimmten Orbit, auf einer bestimmten Bahn, jetzt sagen wir um das Zentrum der Milchstraße bewegt, dann weiß ich durch die Geschwindigkeit, die dieses Ding hat, wie viel Masse da weiter drinnen sein muss. Also wie viel Masse da quasi durch diese Bewegung eingeschlossen wird. Ne? So funktioniert das, genau. Und dann nimmt man quasi dann nicht mehr die Einzelbewegungen her, sondern also die Bewegung des Systems, ja, die kinetische Energie des Systems. Darum nimmt man halt auch diese Rotationskurven von allem, von dem ganzen Zeug, was da sich bewegt, her. Genau, auf jeden Fall haben sie mit Hubble und mit Gaia, diesem wahnsinnig großartigen Projekt, dem Satellit, der 1% der Milchstraßensterne genau vermessen wird oder gerade dabei ist, wird zu vermessen.
Ich glaube, die sind schon mal vorstellen, durch. Ja? Also 1% klingt wenig, aber tatsächlich ist es, also es ist auch wenig verglichen mit der gesamten Milchstraße, aber es ist dramatisch viel mehr, als wir vorher vermessen konnten, weil es reicht ja nicht, dass du einfach nur halt sagst, okay, da ist ein Stern, das kannst du leicht machen, dann mache ich ein langbelichtetes Bild vom Himmel und dann sehe ich überall, sind halt Sterne, die kann ich dann sogar vielleicht sogar zählen, aber du willst ja mehr wissen, du willst ja nicht nur wissen, wo ist das Ding, sondern du willst auch wissen, wie schnell bewegt sich das Ding, wohin bewegt sich das Ding und das alles haben wir, ich probiere gerade auf die Schnelle die Zahlen zu finden, ich habe da nämlich auch mal was drüber geschrieben in einem Buch. Also wir haben, ich glaube, davor waren es ein paar Millionen Sterne, die wir bis so genau kannten, um halt zu sagen, okay, da ist der Stern und der ist so hell und der bewegt sich dorthin. Jetzt mit Gaia, in dem aktuellen Katalog Gaia DR2 ist das, gibt es 1,7 Milliarden Objekte. Ja, also dramatisch viel mehr, immer noch extrem.
Es sind natürlich nicht alles Objekte in der Milchstraße, ne? Also...
Ja, aber der Großteil.
Wahrscheinlich sind da, ja, der Großteil, ja, genau.
Aber ich glaube, Gaia war ein bisschen besser als erwartet. Darum hat man tatsächlich irgendwie eben diese 1,7 gefunden und nicht nur die. Also von 1,7 hat man die Position und Helligkeit, Parallaxe, also Abstand und Eigenbewegung, hat man von 1,3 gemessen und die Temperatur, glaube ich, kennt man von 160 Millionen, Entschuldigung. Also aber auf jeden Fall deutlich.
Mit 1000 kommt man da nicht mehr weiter.
Aber halt wirklich, also es ist, man hat jetzt, also Gaia ist wirklich, auch finde auch eine meiner Lieblingsmissionen, die da stattgefunden hat. Vor allem, es ist halt, Gaia ist halt nicht so sexy wie das Hubble-Teleskop, das halt schwarze Löcher beobachtet oder irgendwie andere, die ferne Galaxien beobachten oder die Expansion des Universums oder Supernova-Expansion. Gaia macht halt einen Katalog. Aber die Kataloge sind halt das Fundament der Astronomie. Ohne die Kataloge weiß man überhaupt nichts.
Das stimmt, aber um Gaia ein bisschen sexier zu machen, wenn man dieses Wort verwenden will, dann es gibt großartige Simulationen, die die Daten visualisieren, wenn wir auf YouTube schauen. Weil man kennt von Gaia misst die Position und die Geschwindigkeit der Sterne in der Milchstraße. Fast 2 Milliarden Sterne in der Milchstraße misst dieser Satellit die genaue Position und die Geschwindigkeit. Das heißt, man kann damit vorhersagen, wie sich die bewegen werden. Und genau das haben sie gemacht in Simulationen, die man eben auch sogar auf YouTube sehen kann. Du kannst dann dir das quasi ganz Himmelsbild, ne? Also das ist nicht nur ein Ausschnitt des Himmels, sondern das ist dann quasi der ganze Himmel einmal rundherum flach gedrückt, ja. Das kannst du dir anschauen mit den Pünktchen. Man sieht das Band der Milchstraße und die Punkte und so weiter. Und dann spult man vor. Und dann siehst du, wie sich das alles bewegt und wie sie aneinander vorbeirauschen und sich in verschiedenste Richtungen bewegen. Und das schaut extrem cool aus.
Das ist also gerade noch cooler Shots aussehen.
Die Anwendung eines Katalogs sehr gut visualisiert. Ja.
Das ist gerade noch cooler Shots aus, wenn man es sich in einem Planetarium anschaut.
Natürlich. Werbung. Ja, in einem Planetarium schaut natürlich alles noch cooler aus, aber gerade solche Visualisierungen, die sind natürlich gemacht fürs Planetarium.
Gaia ist großartig. Ja. Und ich glaube, ich war sogar beim Start, war ich beim Start von Gaia dabei? Ich war bei,
fragst du dich jetzt?
Ich war bei...
Und wenn du dabei gewesen wärst, würdest du das, glaube ich, noch wissen,
ich
oder?
Ich war bei so vielen Starts dabei. Also wenn ich sage...
Du meinst jetzt nicht dort live?
Nein, wenn ich sage, ich war bei einem Start dabei. Doch, ich war dabei, dann meine ich nicht, ich war jetzt da irgendwie hier in...
Du meinst online.
Ich war jetzt nicht in Französisch-Guyana, wo die Raketen starten. Aber ich war tatsächlich, ich sehe es gerade, ich kann es da verlinken. Ich habe damals im Dezember 2013, ist Gaia gestartet, war ich beim Satellitenkontrollzentrum in Darmstadt. Ja, das, wo halt alle Satellitenmissionen der Europäischen Raumfahrtagentur kontrolliert werden. Und da gibt es, wenn so ein großes Ding startet, immer halt so Events. Also du hast dann da meistens Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die was erzählen. Du kannst dann live zuschauen, wie das Ding startet. Du hast jede Menge Action rundherum. Du kriegst jede Menge so schöne Merchandise. Also ich habe, glaube ich, dann so kleine Gaia-Anstecknadel und Gaia-Postern. Und nachher gibt es dann meistens immer auch Gaia. Gibt es dann immer so Party, da kriegst du dann was. Gibt's dann
Kekse.
Genau, sowas. Und ich war bei einigen dieser Starts netterweise eingeladen und habe dann davon berichtet in meinem Blog. Und ich habe auch bei Gaia live gebloggt. Ja, und das kann ich nochmal verlinken, was dann passiert. Also es war eine coole Sache. Ja, und Gaia ist, wie gesagt, eins meiner Lieblingsteleskope.
Ja, das ist echt großartig. Schaut euch das an. Und natürlich, wo wir vorher von Milkomeda geredet haben, schon wieder, gibt's auch für die Andromeda-Galaxie ähnliche Neuigkeiten, neue Massemessungen und so weiter.
Ja, wir wissen noch gar nicht, was das neu ist. Du hast noch nicht erzählt, was die Milchstraße jetzt neu ist.
Ach so, war ich noch nicht fertig?
Nein. Wir haben jetzt die Milchstraße, wir waren jetzt dabei, dass man mit dem, wie man das messen kann, also dass man mit den Kugelsteinhaufen, mit der Beobachtung und auch durch die Gaia-Beobachtung, wo ich unterbreche dich ja dauernd, erzähle mir hier seltsame Anekdoten, darum bist du wahrscheinlich irgendwie aus deinem Skript gekommen.
Wo bin ich überhaupt?
Aber es ging darum, dass wir...
Genau, wir haben gerade darüber geredet, wie man die Masse aus der Bewegung von Dingen in einem System bestimmen kann mit dem Virialtheorem. Und also wenn man da irgendwie das Wort Theorem hinten dran hängt, dann klingt es immer noch viel komplizierter. Ja? In Wirklichkeit ist es echt einfach nur potenzielle Energie und kinetische Energie können gleichgesetzt werden. Ne? Und das ist ja auch eine fast mit einer Erfahrung aus der Alltagswelt irgendwie auch zu erklären, ne? Wenn man von einem hohen Haus irgendwie runterspringt, dann kommt man unten schnell an. Also bitte such das nicht.
Weißt du,
das
ist eine schlechte Analogie. Das sollte im Alltag hoffentlich nicht so oft vorkommen, dass man das.
Wenn man etwas von einer hohen Brücke runterwirft, wo unten ein Fluss durchfließt, ein Stock zum Beispiel, je höher die Brücke ist, desto schneller kommt das Ding unten an. Und das ist genau die Höhe, die auch wieder dieser potenziellen Energie entspricht, weil sie durch die Masse der Erde, was verursacht wird in dem Fall. Und genau, man kann diese potenzielle Energie mit der Bewegungsenergie gleichsetzen. Ne? Das eine quasi hängt mit dem anderen zusammen. Und genau so ist man eben auf die Masse gekommen. Und durch diese genauen Messungen von Hubble und Gaia, dieser Kugelsternhaufen, der Geschwindigkeiten dieser Kugelsternhaufen, konnte man die Masse der Milchstraße einfach sehr stark eingrenzen. Also bis jetzt war sie ja so ein ziemlich breites Intervall, in dem man die Masse der Milchstraße angesiedelt hat. Ne? Also irgendwie so von irgendwo zwischen 500 Milliarden Sonnenmassen, also 500 Milliarden mal die Masse der Sonne, bis hin zu 2 Billionen mal die Masse der Sonne.
Kurze Frage.
Ja?
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das 500 Milliarden Sonnenmassen die Untergrenze ist und wir sagen, in erster Näherung hat ein Stern so viel Masse wie die Sonne, dann würde das ja heißen, dass da 500 Milliarden Sterne drin sind. Aber ich nehme an, dass das die Gesamtmasse ist.
Das ist die Gesamtmasse.
Ist da auch die dunkle Materie schon mit dabei?
Ja, die sich innerhalb
von
diesem Radius bis zu dem man das gemessen hat, befindet.
Okay, also das heißt, wir können
das ist einfach, da ist alles. Die dunkle Materie ist, wenn es um Gravitation geht, quasi automatisch mit dabei.
Okay, ja, ich habe nicht gewusst, wie die Zahlen ist, weil man kann vermutlich dann aus den Zahlen dann auch ableiten, wie viele Sterne da drin sind. Das wollte ich jetzt gerade machen, also dass man quasi aus der Masse die Zahlen, normalerweise, wenn ich irgendwo eine Masse von der Galaxie lese, in Sonnenmassen angegeben, kann man die immer 1:1 in Sterne umrechnen, aber meistens ist dann eben auch die dunkle Materie nicht mit angegeben. Genau, wenn die angegeben ist, dann geht das nicht.
Ja, in dem Fall ist es die dynamische Masse, also diese Virialmasse, die von der Gravitation
Genau, aber 5000, 500 und 2000, da ist ein großer, das ist ein großes Intervall.
Genau, und es war meistens war eher so, naja, es werden mehr sein, es werden ungefähr so, es wird ungefähr eine Billion Sonnenmassen sein, also 1000 Milliarden mal die Masse der Sonne wird die Milchstraße haben. Und jetzt ist es mehr so, dass es das Intervall quasi eingegrenzt wurde und die wahrscheinlichste Lösung 1,5 Billionen mal die Masse der Sonne ist. Also ist sie fast irgendwie 1,5 mal so schwer, wie man gedacht hat. Das ist schon ein ziemlicher Unterschied.
Ordentlich.
Und bei der Andromeda-Galaxie war es ähnlich, dass die Massenbestimmung halt natürlich ist immer sehr, sehr unsicher, fehlerbehaftet. Aber auch bei der Andromeda-Galaxie hat man neue Berechnungen angestellt und ist drauf gekommen, dass die Andromeda-Galaxie weniger Masse hat als gedacht.
Was hat man früher gedacht?
Früher hat man eben ungefähr so gedacht, so 1,5 mal so schwer wie die Milchstraße, also 1,5 Billionen Sonnenmassen. Und jetzt scheint sie mehr so in Richtung 1 Billion Sonnenmassen zu gehen. Das heißt, es haben quasi Milchstraße und Andromeda, was ihre Masse angeht, Plätze getauscht.
Ach, da sind wir doch die Größten, oder die Schwersten.
Wir sind doch die Größten,
genau. Die Masse und Größe ist ja nicht immer das Gleiche. Also in dem Fall sind wir die Schwersten. Haben wir die Größe auch irgendwas Neues rausgefunden?
Die Größe. Naja, das ist, ja, das bringt mich zum nächsten Punkt, was mit den beiden nämlich passiert, klarerweise. Darum geht es ja um Milchkometer, die kollidieren miteinander. Und da hat man jetzt rausgefunden, naja, sagen wir mal so, es war irgendwie da groß in den Nachrichten auch, dass die Kollision von Andromeda und Milchstraße ja eigentlich schon begonnen hat.
Ja gut, bei dem Ding, das ein paar Milliarden Jahre dauert, kann man vermutlich, es ist schwer, den Startpunkt jetzt irgendwie, da gibt es keinen auf die Plätze, fertig, los.
Genau, naja, vor allem ist es halt auch, also so neu und umwerfend ist das nicht, weil es kommt natürlich darauf an, wo man den Anfangszeitpunkt setzt. Wann sagt man, die Kollision beginnt? Na, die Frage kriege ich auch oft. Na, wie lange dauert es noch? Wann stoßen sie zusammen oder wann fängt das an? Wann berühren sich die Galaxien zum ersten Mal? Und da ist halt das Problem an der Frage ist eigentlich, was ist das Ende der Galaxie? Wo hört sie auf? Wo fängt der intergalaktische Raum an? Genau, stopp. Galaxieende. Wenn man die sichtbare Sternenscheibe quasi, oder Sternen- und Staub- und Gasscheibe hernimmt, dann sind die beiden noch ziemlich weit voneinander entfernt, 2,5 Millionen Lichtjahre.
Ja, das ist ein Stück.
Das ist ein Stück. Also das ist dann ungefähr, wenn man es jetzt auf den Durchmesser der Galaxien, sind Andromeda, wie gesagt, ein bisschen größer als die Milchstraße, durchmesser-wise, ist das noch ungefähr 20 Mal so viel. Also sie sind 20 Mal so weit voneinander entfernt, wie sie groß sind.
Okay.
Damit man sich das jetzt so bildlich vorstellen kann. Ja? Es ist aber so, dass die Galaxie natürlich nicht dort aufhört, wo diese Sternenscheibe aufzuhören scheint. Ja? Die dünnt sich irgendwie so ein bisschen aus und hat dann schon so eine Art Cut-off quasi. Aber da geht es ja draußen weiter. Genau, erstens gibt es diese Kugelsternhaufen, genau, von denen wir schon gehört haben, die da irgendwie noch ein bisschen weiter rausgehen als diese sichtbare Sternenscheibe. Es gibt auch die Gasscheibe, die oft noch weiter hinausgeht als die sichtbare Sternenscheibe, also diese Wasserstoffgasscheibe, die auch quasi flach und scheibenförmig ist, wie die Sternenscheibe.
Das heißt, da ist nur die Sternenscheibe noch jede Menge Gas rundherum.
Genau, da ist jede Menge neutraler Wasserstoff, also kalter Wasserstoff, der einfach nur so im Weltraum abhängt und quasi nichts tut. Das weiß man, dass der da ist von Radiobeobachtungen. Dieser neutrale Wasserstoff, der strahlt glücklicherweise sehr hell im Radiobereich in einer bestimmten Wellenlänge, das ist die berühmte 21 Zentimeter Strahlung, 21 Zentimeter Linie, also bei einer Wellenlänge von 21 Zentimetern, da emittiert dieser neutrale Wasserstoff Energie. Und darum weiß man, dass der da ist, genau. Aber die ist jetzt auch, die ist zwar größer als die Sternenscheibe, aber da würden sich die Galaxien quasi auch noch nicht berühren, sagen wir mal so, ne? Wenn wir ihre Wasserstoffgas, neutralen Wasserstoffgasscheiben hernehmen.
Berühren ist jetzt auch irgendwie übertragen. Bis da irgendwie einzelne Wasserstoffatome zufällig auf, das kommt ja nicht vor. Also berühren ist ja immer nur quasi.
Was das übertragen. Überhaupt heißt, sich berühren. Es würde quasi auch nicht, wenn man sie beobachtet, nebeneinander noch nicht so ausschauen, als würden sie sich überlappen, ja, sagen wir mal so. Aber jetzt hat eine neue Studie herausgefunden, dass die Andromeda-Galaxie von einem riesigen Halo umgeben ist. Diesen Halo haben wir bei der Milchstraße vorher auch schon gehört, ne? Diese sphärische, kugelförmige Struktur, die da noch viel ausgedehnter ist als die Sternscheibe. Aber man hat gewusst, dass die existiert, aber man hat nicht gewusst, wie groß sie ist. Und jetzt in dieser neuen Studie hat man nicht nur die Ausdehnung, sondern auch die Zusammensetzung dieses Halos untersucht und gefunden, dass sich der viel, viel weiter ausdehnt als bis jetzt gedacht.
Ist das ungewöhnlich? Also ist das etwas, wo man sagt, das machen Galaxien normalerweise nicht, oder hat man es einfach halt nur nicht gewusst und jetzt weiß man es?
Ich glaube, man hat es vielleicht geahnt, aber noch nicht beobachtet, weil dieses Material ist so dünn, dass das eigentlich fast nicht mehr zu sehen ist, ne? In dem Sinn. Also das gibt schon Strahlung ab, aber es ist so ausgedünnt.
Das ist auch alles Gas.
Bitte?
Das ist auch alles Gas.
Gas, genau. Aber es ist extrem dünn. Ja? Also dieses neutrale Wasserstoffgas, das kann man quasi noch sehen, halt nicht im optischen Bereich, sondern im Radiobereich. Aber dieses extrem ausgedünnte Halo-Gas, das sieht man nicht mehr.
Okay.
Also mit unseren Möglichkeiten zumindest. Und jetzt, was sie gemacht haben, ist, sie haben das Licht von weit entfernten Quasaren im Hintergrund hergenommen, das quasi hinter der Andromeda-Galaxie, die hinter der Andromeda-Galaxie in der Sichtlinie sich befinden, und das durch diesen Halo, also an der Galaxie, an der sichtbaren Galaxie quasi vorbei fliegt, dieses Licht, ja, und durch den Halo durch, und dann hat man die Absorption dieses Halo-Materials in dem Licht der Quasare gefunden.
Also das ist, man hat quasi, Quasare sind ja andere, also die hellen Zentren von fernen Galaxien. Also man hat quasi
extrem
die Andromeda Galaxien, genau, mit dem Licht anderer Galaxien durchleuchtet, und dieses Licht hat quasi das eigentlich nicht sichtbare Gas dann sichtbar gemacht, und jetzt hat man festgestellt, das Ding ist viel größer, als man dachte.
So ist es.
Wie groß ist es genau?
Und es ist die Ausdehnung dieses Halos, ist, also gut untersuchen konnten sie es bis ungefähr 1,5 Millionen Lichtjahren Ausdehnung. Und es könnte aber sein, dass es natürlich noch größer ist.
Ist ja schon fast da.
Ist ja schon fast da, genau. Und da kommt dann auch die Schlagzeile her. Die ist ja schon fast da. Und wenn man sich denkt, dass die Milchstraße wahrscheinlich einen ähnlichen Halo hat, dann berühren sich quasi diese Halos schon. Und es ist so, dass, also bis jetzt wusste man eigentlich, dass die Kollision schon begonnen hat, in dem Sinn, dass sie sich ja schon anziehen. Ne? Also wenn man sagt, wann beginnt eine Kollision, wenn eine gravitative Anziehung schon da ist und sich Dinge aufeinander zubewegen, dann beginnt ja eigentlich die Kollision schon.
Stimmt.
Sagen wir mal so, ja. Könnte man so sagen. Aber jetzt ist es so, dass man tatsächlich quasi Material von der Galaxie, von den jeweiligen beiden Galaxien, beobachtet hat, das quasi da ist und das so weit hinausreicht, dass es quasi wirklich sich schon unter Anführungszeichen berührt.
Man hat gar nichts krachen überlebt. Gehört.
Langweilig. Naja, krachen wird das schon noch ordentlich. Es dauert aber halt noch mindestens, 2 Milliarden Jahre wird es mindestens noch dauern.
Da passiert ja nichts passieren.
Krachen wird es optisch. Also
ja, nein, ich wollte gerade sagen, die Sterne,
sondern das nämlich am Himmel krachen.
Ja. Also Sterne werden sich dabei nicht berühren bei dieser Kollision. Oder
nein, aber es werden sich sehr viele neue Sterne bilden, und darum wird das ganze Ding am Himmel ziemliches Feuerwerk.
Weil mit der Gravitationskraft dieses ganze Gas, was da rumliegt und momentan nichts tut, sich dann verdichtet und zu Sternen wird.
Genau. Cool. So wie bei jeder Galaxienkollision. Genau. Ja, auf jeden Fall ist sie ja eigentlich schon da. Das heißt, wir tun eigentlich schon irgendwie Händchen halten.
Wir leben in Zeiten der Kollision.
Richtig. Abstand.
Ja, keine soziale Distanzierung zwischen Galaxien.
Nein.
Sowas.
Schöne Geschichte. Kann man denen nicht verbieten. Keinerlei Maßnahmen sind dazu in der Lage. Genau, so viel zu der Geschichte.
Schöne Geschichte.
Und es hat auch einige Fragen gegeben, die da sehr gut dazu passen. Einige Fragen über die Milchstraße und über Galaxienstruktur. Und die erste Frage ist von einer Dame mit einem sehr schönen Namen, Eva Anfang.
Okay.
Finde ich toll. Und sie wundert sich auch, wie diese Bilder, die man von der Milchstraße kennt, zustande kommen. Und ich finde, das ist eine super Frage, weil das ist oft Leuten nicht klar. Ne? Also Eva fragt, es ist ja schwer, von der Erde aus zu erkennen, wie unsere Galaxie aussieht. Und doch gibt es ja sehr anschauliche Bilder der Milchstraße und wo wir uns darin befinden. Das stimmt, ne? Wir sehen die Milchstraße ja nicht von außen, aber trotzdem sieht man immer diese Bilder und da sind wir. Und dann fragt sie sich, ist so ein Bild der Milchstraße aktuell, also in Echtzeit, oder zeigt es das Licht der Sterne, so wie es bei uns ankommt? Und dadurch quasi ist es dadurch verzerrt.
Ja, das ist schon ein Problem, über das ich gar keine Gedanken machen muss bei dem Bild. Eigentlich.
Wie?
Ja, weil das Bild ja eigentlich. Ich will deine Antwort nicht vorwegnehmen.
Die Antwort ist natürlich die, dass diese Bilder keine echten Bilder sind.
Genau.
Das hast du gemeint, ne?
Das ist halt irgendwie, ja, also das wäre quasi, du kannst dir, wenn du jetzt überlegst, also ich nehme an, die Fragenstellerin hat gemeint, wir registrieren da jetzt Licht von dem Stern und basteln uns daraus dann quasi dieses Bild und wollte wissen, ob man berücksichtigen muss die Laufzeit dieser Bilder, weil natürlich je länger die unterwegs ist, aber wie gesagt, das ist halt, das muss man nicht machen, weil diese Bilder können wir in der Realität nicht aufnehmen, darum gibt es also von anderen Galaxien schon, weil die können wir halt in ihrer Gesamtheit sehen und da ist auch in erster Näherung, wenn wir die Andromeda anschauen, sind alle Sterne gleich weit weg von uns in erster Näherung, das heißt, da sehen wir dann ein echtes Bild, aber bei der Milchstraße geht es halt nicht, da hocken wir halt mittendrin und das, was wir haben, ist halt aus den Daten zusammengebastelt, wie wir glauben, dass sie aussieht.
So, genau, und vor allem auch eben auch aus den Gaia-Daten, die wir vorher besprochen haben, aus der exakten Position und Geschwindigkeit der Sterne kann man die Form der Galaxie zum ersten Mal so richtig rekonstruieren. Und der Gedanke, finde ich, ist super, ne? Weil es stimmt natürlich, dass wenn man quasi die Sterne von der anderen Seite der Milchstraße beobachtet, dann sind die jetzt, oder jetzt, was bedeutet jetzt, ja? Dann sind die nicht mehr da, wo sie waren, wie sie das Licht emittiert haben. Ne? Es ist aber so, dass wir die einzigen echten Bilder von der Milchstraße sind die von der Seite, ne? Also die, wo man die Milchstraße so als Ganzer über den Himmel sich strecken sieht, mit dieser dunklen Staubscheibe in der Mitte durch, ne? Das sind die einzigen sozusagen echten Bilder der Milchstraße. Die von oben, das sind alles Animationen und Rekonstruktionen quasi. Artist's Impression.
Ja, also das ist auch überraschend. Ich habe das damals, wie ich mein Buch geschrieben habe, die 100 Sterne, Geschichte des Universums 100 Sternen, habe ich diese Geschichte erst recherchiert. Man hat erst in den 1950er Jahren wirklich halbwegs zweifelsfrei bestätigen können, dass die Milchstraße eine Spiralgalaxie ist. Das hat man zwar vermutet, weil man halt ganz viele andere gesehen hat, Galaxien, wo die Sterne sich immer in Spiralen anordnen, aber unsere eigenen, wir hocken halt mittendrin, da sieht man schwer, wie es ausschaut. Und erst in den 50er Jahren hat man dann durch Beobachtungen halbwegs ableiten können, dass wir diese Form haben. Und wir wissen heute immer noch nicht exakt, wie viele Spiralarme wir jetzt eigentlich haben. Das ändert sich immer wieder mal, weil es halt wirklich enorm schwer ist, das zu beobachten, wenn man mittendrin hockt.
Genau, und das ist auch schon die nächste Frage vom Uwe,
Ich muss kurz unterbrechen, falls sich jemand fragt, was da für seltsame Geräusche im Hintergrund sind, ich vermute mal, bei Ruth regnet es gerade.
Das ist der Regen.
Genau, ja. Den kann ich leider nicht rausfiltern, mal gucken, was das macht, aber jetzt wisst ihr, dass es...
Blitzt und donnert auch. Hui. Also den Donner kann man vielleicht auch hören, haut es gerade ganz ordentlich runter, ja.
Gut, na bei mir noch nicht, aber vielleicht kommt das ja auch noch. Aber du warst beim Uwe.
Das kommt Uwe. Nicht so häufig vielleicht. Genau, beim Uwe, der sich fragt, woher kennen wir die Struktur der Milchstraße?
Ja,
und woher wir denn? Befinden uns doch mittendrin und haben keinen nennenswerten Beobachtungswinkel über der Ebene. Genau, wie können wir die Spiralarme auflösen? Genau darüber haben wir gerade gesprochen. Wir sind in der Scheibe drinnen und nicht oben drüber. Wir können die Milchstraße nie von oben sehen. Und die Spiralarme sind quasi mit dem Gaia-Satelliten jetzt zum ersten Mal so richtig aufgelöst, beobachtet worden. Jetzt kann man wirklich durch die Position und Geschwindigkeit, die die Sterne haben, die man gemessen hat, die Gesamtgalaxie, ein Bild der Gesamtgalaxie quasi rekonstruieren und man sieht die Arme und so weiter, den Balken. Also
sehen unter Anführungszeichen, weil es wie gesagt immer nur Bilder wird es erst dann geben, wenn wir extragalaktische Raumfahrt entwickelt haben, was vermutlich nie der Fall sein wird. Aber
Bilder im Sinne von, sitzt jemand mit einer Kamera und macht ein Bild von oben? Nein, sondern man kann das, also die Punkte so rekonstruieren, dass man es wirklich quasi wie von oben sehen würde, aber es ist natürlich, man sieht es natürlich nicht auf einem echten Bild von oben. Genau.
Noch mehr Fragen. Ich habe auch noch eine Frage rausgesucht, vielleicht stelle ich dir das noch. Das ist, die kam erst gerade kurz bevor die Aufnahme gestartet, es kam die rein und da geht es auch um Galaxien. Die fand ich so nett, dass ich sie dir auch noch stellen wollte, wenn du Fragen gestellt haben willst. Da geht es um, die Mail ist von Magdalena, aber die Fragen stellt die Tochter Anne, 9. Berufswunsch Astronautin.
Okay.
Und sie will wissen, gibt es auch außerhalb der Galaxien Sterne?
Sehr gute Frage.
Also ich nehme an, nicht außerhalb unserer Galaxie, sondern es steht ja außerhalb der Galaxien. Also sind alle Sterne in Galaxien oder gibt es auch dazwischen welche? Würde ich die interpretieren, es diese gibt Frage.
Ja, das ist eine super Frage. Es gibt sehr wohl Sterne zwischen den Galaxien. Allerdings nicht so viele. Also die meisten Sterne sind natürlich in Galaxien und Sterne entstehen auch nur in Galaxien. Das ist so ein bisschen eine Frage der Definition. Eine Galaxie ist ja per Definition ein Ding, wo viele Sterne entstanden sind. Also eine riesige Gaswolke, sagen wir mal so, die von einem dunklen Materie-Halo quasi umgeben, eingebettet ist und in der dann die Sterne entstehen. Also alle Sterne entstehen in Galaxien und werden dann aber durch Interaktion zwischen den Galaxien, Wechselwirkungen, die stoßen zusammen, Milchkometer, werden sie durch die Gezeitenkräfte, die da wirken zwischen den Sternen, werden sie durch die Gegend geschleudert und einige davon auch aus den Galaxien herausgeschleudert. Also die meisten Sterne werden dann quasi durch die Gegend geschleudert, fallen aber durch die Schwerkraft, durch die Gravitationskraft wieder zurück auf diese Kollision, ja, und bilden dann quasi eine große Galaxie. Ja,
müssen schnell aber genug sein, dass sie wegkommen.
Genau, kriegen so hohe Geschwindigkeiten, dass sie quasi aus der Sphäre dieser neu entstehenden Galaxie quasi hinausgeschleudert werden. Und das kann man auch sehen, also vor allem in Galaxienhaufen kann man das sehen, dass da so eine Art diffuses Licht da ist zwischen den Galaxien. Ja? Und dieses diffuse Licht, das heißt auch so, diffuse, Astronomen benennen Dinge immer so, wie sie ausschauen. Ja? Dieses diffuse Licht, das ist einfach von diesen Sternen, die sich da quasi zwischen den Galaxien befinden, die durch diese Zusammenstöße rausgeworfen wurden.
Sehr schön. Dann habe ich noch Anne hatte 3 Fragen und eine hat auch noch mit der Milchstraße zu tun, nämlich fällt unser Sonnensystem irgendwann in das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße? Ja? Weil, das haben wir auch schon gesprochen, in den Zentren der großen Galaxien sind sehr, sehr große schwarze Löcher und die Frage ist, fallen wir da rein oder nicht?
Nein, da fallen wir nicht rein. Das ist so weit von uns entfernt, das ist 26.000 Lichtjahre von uns entfernt. Also da fallen wir nicht hinein. Es gibt Sterne, die da quasi sehr nahe dran sind, die Sterne im Zentrum der Milchstraße, die da herumfliegen und die quasi früher oder später dann mal verschluckt werden. Aber das Ding an einem schwarzen Loch ist ja, dass es nicht jetzt alles ansaugt, speziell, sondern dass es so kompakt ist, dass man dieser riesigen Masse so viel näher kommen kann, und dadurch wird man dann quasi verschluckt.
also solange wir weit genug weg sind, fallen wir aber nicht
solange
rein.
Solange man weit weg ist, genau.
Die Frage ist jetzt aber, du hast gerade gesagt, also da kommt die Andromeda und dann interagieren wir damit, dann wird alles durchgewirbelt und so weiter. Also kann man es ausschließen, dass wir nicht doch irgendwie mal, aus welchen Gründen irgendwie sowas durch die Gravitationskraft, durch die Gezeitenkraft bei dieser Kollision quasi was mitkriegen, dass wir uns dann halt doch in Richtung Zentrum der Milchstraße bewegen und dann vielleicht doch mal zu nahe kommen und reinfallen? Kann man nicht ausschließen, oder?
Ja, also ausschließen ist generell irgendwie ein hässliches Wort. Mit ausschließen tut man sich immer schwer. Aber also extrem unwahrscheinlich. Wir werden schon durch die Gegend geschleudert werden, ja, in ein paar Milliarden Jahren. Aber wir werden wahrscheinlich, wir haben ja eine gewisse Geschwindigkeit, mit der wir das Milchstraßenzentrum umkreisen. Ja,
200 und, Kilometer pro Sekunde, glaube ich.
250 sogar fast, ja. Und diese Geschwindigkeit, die bewahrt uns ja davor, dass wir da dem Zentrum zu nahe kommen. Wir fallen quasi die ganze Zeit an dem Zentrum der Milchstraße vorbei mit dieser großen Geschwindigkeit. Und darum können wir da nicht so einfach hinein. Und wenn jetzt die Gravitation der Sterne der Andromeda-Galaxie dazukommt, dann werden die Sterne zwar in verschiedene Richtungen geschleudert, aber sie werden höchstwahrscheinlich nur noch beschleunigt und es werden sich ihre Orbits generell irgendwie ändern und es ist dann keine Scheibe mehr, sondern oder zwei Scheiben, ne? Es sind keine so flachen Gebilde mehr. Die neue Galaxie, die sich da bildet, ist dann quasi eine riesige Kugel und die Orbits der Sterne sind quasi so in alle Richtungen und eher schneller wahrscheinlich als davor.
Okay, also nicht unmöglich, aber nichts, vor dem man sich Sorgen machen muss. Und die letzte Frage von Anne war, auch eine schöne klassische Frage eigentlich, wie hell ist es in einem schwarzen Loch? Willst du da was sagen dazu? Oder?
Boah, also naja, das ganze Licht ist ja da drinnen in einem schwarzen Loch. Das heißt, es ist eigentlich sehr hell. Genau, es kommt nicht raus. Aber es ist ja dann irgendwie so um sich selbst herum gekrümmt. Also man könnte dann nicht in diesem schwarzen Loch drin sitzen und sich das ganze schöne helle Licht anschauen. Ne?
Genau, also erstens mal muss man...
Also man könnte überhaupt nicht in einem schwarzen Loch sitzen, weil man würde ja spaghettifiziert und in seine Einzelteile zerlegt werden auf dem Weg hinein ins schwarze Loch. Aber vielleicht hast du da noch eine besser informiertere
Antwort. Auch nicht wirklich mehr so. Vor allem ist es halt natürlich alles, was über Zustände in schwarzen Löchern abgeht, können wir halt nicht sagen, weil wir das nicht wissen oder höchstens vermuten können, mehr oder weniger wahrscheinlich vermuten können. Aber tatsächlich, also wenn man jetzt kurz antworten muss, ja klar, es ist, das Licht geht rein in ein schwarzes Loch, es kommt nicht raus, also Licht ist drin, also ist es tendenziell hell. Die Frage ist, kann ich das Licht dann sehen, weil ich kann mich ja quasi in einem schwarzen Loch, wie du sagst, nicht hinsetzen, auch nicht hinstellen. Man ist ja ständig in Bewegung, man kann sich nur aufs Zentrum des schwarzen Lochs zubewegen. Die Frage ist, kann man dann auch noch irgendwie schauen und wenn man schaut, was sieht man, weil schauen heißt ja, dass Licht auf mich treffen muss. Das heißt, ich könnte quasi nur das Licht sehen, was wenn das Licht vor mir sich mit Lichtgeschwindigkeit auf schwarze Loch zubewegt, kann ich das dann sehen, kann ich Das müsste vermutlich in manche Richtungen heller sein, in manche Richtungen dunkler, aber wie gesagt, da wissen wir nicht genau, wie die Wissenschaft, also wie das Universum im schwarzen Loch funktioniert, da können wir nichts sagen, aber wenn, ist es vermutlich hell, weil das Licht drin ist. Also es ist auf jeden Fall Licht drin, ob wir es auch sehen könnten, wissen wir nicht. Aber eine schöne Frage.
Super Frage. Und ich habe auch noch ein paar Quick-Fire-Questions for you.
Haben halt richtig viele
Fragen. Alex möchte wissen, weiter geht's. Warum? Wir haben so viele Fragen bekommen, wir müssen da einfach ein bisschen Meter machen. Ja? Also Leute, nicht aufhören, uns Fragen zu schicken, aber ein bisschen Geduld, weil wir haben echt so viele. Wir werden jetzt einfach so zack, zack, zack.
Gut, eine nach der anderen. Ich probiere mich kurz zu
halten. Okay, Alex möchte wissen, warum bestehen Sterne und Planeten nicht aus dem gleichen Material?
Tun sie im Prinzip eh, also die Wolke, aus der Sterne und Planeten entstanden sind, sind gemeinsam aus einer Wolke entstanden, aber man braucht sehr, sehr viel Kraft, um sowas wie Wasserstoff festzuhalten. Ja, Wasserstoff ist klein, bewegt sich sehr schnell und da braucht man wirklich viel Masse, damit man den Wasserstoff festhalten kann, sonst verflüchtigt er sich einfach und fliegt irgendwo anders hin. Und ein Planet wie die Erde hat halt relativ wenig Masse. Wenn ich da eine große Hülle aus Wasserstoff rumtue, dann verflüchtigt sich die im Laufe der Zeit. Darum haben wir da halt nur das Material, das wir haben. großer Planet wie Jupiter hat halt auch, wir haben glaube ich auch schon über die Kerne von großen Planeten gesprochen, der hat auch angefangen wie die Erde, ist aber ein bisschen stärker gewesen und ein bisschen mehr Wasserstoff festhalten können, ein bisschen länger, sodass er ein bisschen länger mehr Masse hatte, konnte dann noch mehr Wasserstoff festhalten und ist dann eben zu einem großen Gasplaneten geworden. Und ein Stern, der hat eben die meiste Masse von allen, der kann alles festhalten, der kann auch eben Wasserstoff festhalten und darum pickt der ganze Wasserstoff und das ganze Helium eben im Stern und nicht an den Planeten, weil die zu schwach sind, um das festzuhalten. Wäre meine kurze Antwort darauf.
Wenn ja, du nix, gut. Nächste Frage. Jawohl. Auch, geht auch wieder um Sterne. René möchte wissen, wie viele Generationen von Sternen es braucht, um die schweren Elemente des Periodensystems entstehen zu lassen.
Gute Frage. Also da bin ich tatsächlich, ich weiß auf jeden Fall, dass die allererste Generation der Sterne, die nach dem Urknall entstanden ist, die konnten halt nur Wasserstoff und Helium haben. Mehr gab es dann nicht. Und die haben dann schon in ihrem Inneren schon viel fusioniert. Ob sie alle Elemente des Periodensystems schon hergestellt haben, weiß ich nicht. Du kriegst ja per Kernfusion sowieso alles nur quasi bis Eisen hin. Die ganzen schwereren Sachen gehen durch normale Kernfusion im Stern nicht mehr. Da brauchst du dann Supernova-Explosionen und andere hochenergetische Prozesse. Aber ich glaube, das hat schon die erste Generation an Sternen, die sind ja auch explodiert. Also eigentlich könnten die schon mal im Prinzip alles erzeugt haben. Dann kam noch eine zweite Generation an Sternen. Die haben dann schon vielleicht ein bisschen mehr, die haben dann noch ein bisschen mehr dazu getan und wir gehören zur dritten Generation an Sternen. Aber ich würde, ohne es genau zu wissen, da bitte nicht mich nicht zitieren damit, oder halt, kann man schon zitieren, aber es ist halt dann vielleicht falsch. Aber ich würde sagen, es wird eigentlich eine Generation reichen, glaube ich.
Ja, würde ich auch sagen.
Gut, dann sind wir nichts gemeint.
Gerade in der ersten Sterngeneration. Zwei unabhängige Meinungen. Genau, von zwei Leuten, die sich intensiv mit Sternen beschäftigt haben in ihrer Arbeit. Naja, nein, aber es ist ja so, dass gerade die erste Sterngeneration, dass das sehr viele, sehr große Sterne, sehr, sehr massereiche Sterne waren und die ja auch dann in Supernovas explodiert sind. Und in Supernovas werden da eigentlich alle Elemente, vor allem auch die schwereren als Eisen, erzeugt. Und würde ich auch sagen, dass eigentlich eine Sterngeneration schon ausreichen sollte, um von allem ein bisschen was da irgendwie zu machen. Okay, noch eine super Frage von Klaus Peter. Warum fliegt die ISS in einer Art Sinuskurve um die Erde?
Ach du meine Güte, das tut sie, soweit ich weiß, nicht, sondern sie fliegt halt in einer vermutlich annähernden Kreisbahn um die Erde. Diese Sinuskurve, die man sieht, das ist der Bereich, also wenn man quasi die gekrümmte Erdoberfläche in eine zweidimensionale Karte transformiert, was halt nicht ohne Verzerrungen geht. Das lässt sich mathematisch nicht ohne Verzerrung lösen. Eine gekrümmte Oberfläche auf eine flache Oberfläche abzubilden. Und auf was da gezeigt ist, ist halt quasi der Pfad, wenn man quasi wirklich jetzt so einfach gesagt, senkrecht runter von der ISS schaut, wo sie gerade ist, also über welche Ecke der Erde sie gerade fliegt, dann kriegt man eben diese Sinuskurve. Was vermutlich, da müsste ich wieder Bahndynamiker sein, aber was vermutlich damit zusammenhängt, mit der Neigung erstens der Bahn, sofern sie geneigt ist. Ich glaube, die Bahn der ISS ist nicht geneigt, aber es kann sie auch vermutlich nicht, kannst du sie auch vom Nordpol oder sowas auch nicht sehen. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob die ISS vom Nordpol oder Südpol aus sehen kann, aber ich glaube, die Neigung spielt eine Rolle, wie diese abgebildete Kurve ausschaut und auch die Rotation der Erde, wie sich die unter der ISS wegträgt, weil die ISS braucht 90 Minuten einmal rundherum um die Erde und die Erde selbst dreht sich auch und ich kann es jetzt, glaube ich, nicht, ohne nachzuschauen, nicht genauer sagen, aber auf jeden Fall ist diese Sinuskurve ist jetzt nicht die reale Kurve, sondern nur das, was man kriegt, wenn man eben die Position der ISS über der Erdoberfläche, die Sichtbarkeit quasi auf eine zweidimensionale Karte abbildet, dann kriegt man diese Sinuskurve. Aber wie das jetzt mathematisch genau transformiert ist, da müsste ich nachschauen, das weiß ich nicht auswendig.
Es ist halt so, dass alles, was eine Kreisbewegung oder Kugelbewegung irgendwie macht, wenn man das flach drückt, dann kommt eine Sinuskurve dabei heraus. Genauso, das ist ja eigentlich auch die Definition von Sinus und Cosinus, wenn man sich an die Schule erinnert, ne? Mit dem Kreis und dem Dreieck. Und wenn sich das bewegt im Kreis, wenn sich ein Punkt an dem Kreis entlang bewegt und man das zweidimensional quasi darstellt, dann geht es irgendwie rauf, runter, rauf, runter. Und wenn dann die Zeit dazu kommt, dann kommt eben diese Sinuskurve dabei raus. Und genauso ist es mit der Bahn der ISS, die eigentlich quasi eine Art Kreisbahn um die Erde vollführt. Wenn man die dann flach drückt auf einer Karte der gesamten Erde in zwei Dimensionen, kriegt man eben diese Sinuskurve.
Sehr gut. Gut erklärt.
Und eine schöne Frage habe ich noch extra für dich.
Ja.
Ben wundert sich, wohin verschwinden die Meteoriten, nachdem sie eingeschlagen sind?
Die werden alle eingesammelt und dann holen wir die mysteriösen Kosmoselemente heraus und machen uns damit Superkräfte. Nein, also die verschwinden tatsächlich. Die verschwinden tatsächlich nicht, sondern manche davon bleiben halt tatsächlich liegen. Die werden tatsächlich eingesammelt und landen dann halt irgendwie in Museen, ja, oder in privaten Sammlungen oder wo auch immer. Manche verglühen schon in der Atmosphäre, ja, wenn das wirklich kleine sind, ja, so wie die Sternschnuppen. Da schlägt halt nichts ein, weil die halt einfach zu klein sind und da wird es zu heiß, wenn die durch die Atmosphäre durchrauschen und dann sind die weg. Aber wenn man jetzt so ein klassisches Ding 100, 200, 500 Meter großes Drum, das auf die Erde fällt, ja, das verschwindet nicht einfach, sondern es verschwindet einfach, wenn man das so will, weil das kommt ja nicht einfach so runter und legt sich da friedlich auf den Erdboden, sondern es kommt mit ein paar Dutzend Kilometer, so 10, 20 Kilometer pro Sekunde schlagen die ein. Und wenn du so enorm großes Ding hast, das so enorm schnell auf die Erde trifft, dann steckt da so viel Bewegungsenergie drin, die halt im Moment des Aufpralls irgendwo hin muss, nirgendwo hin kann, weil so schnell kann sich der Boden nicht verformen, wie der Asteroid da ankommt. Also der Boden kann nicht rechtzeitig aus dem Weg gehen, wenn der Asteroid einschlägt, weswegen die Energie da quasi auch nicht absorbiert werden kann durch die Verformung des Bodens, sondern schlagartig frei wird in Form von Wärmeenergie. Das heißt, in dem Moment, wo der Asteroid auf den Erdboden auftritt, gibt es eine gewaltige Explosion. Ja, und diese gewaltige Explosion verteilt halt den Asteroid oder den Komet oder was auch immer da jetzt runterkommt, überall hin. Ja, weswegen du halt dann auch bei großen Einschlägen weit entfernt noch Material finden kannst. Ein Teil davon verteilt sich als Staub in der Atmosphäre und landet dann überall, kommt überall runter und so weiter. Also wenn der Einschlag heftig genug ist, dann verschwindet der Meteorit nicht wirklich, aber er ist halt quasi nicht mehr am Stück, sondern ist halt in Einzelteile zerlegt durch die Explosion überall.
Und er wird dann irgendwie pulverisiert, ne? Und ist dann quasi Teil der Atmosphäre.
Ja, der kommt schon wieder runter auch. Also du kannst dann quasi halt so eine, man hat mir gefunden beim Einschlag, wo die Dinos ausgestorben sind vor 65 Millionen Jahren, da kannst du wirklich in den geologischen Schichten genau sehen, wo das Ding war. Da hast du halt diese berühmte Iridium-Schicht. Iridium ist ein chemisches Element, das man vor allem eben in Meteoriten findet, weniger im Material der Erdkruste. Und da siehst du halt wirklich eine Iridium-Schicht, die du, egal wo auf der Erde du schaust, in der entsprechenden geologischen Schicht, überall steckt der Iridium drin, was die Leute eben dazu gebracht hat, damals auf die Idee zu kommen, dass da eben tatsächlich ein wirklich großes Drum runtergekommen sein muss, das eben so heftig war, dass es wirklich so komplett zerbröselt worden ist und dass sich der Staub dann über die gesamte Erde verteilt hat und überall runtergekommen ist.
Arge Sache. Und eine letzte Frage habe ich noch. Bitte? Also hat eigentlich Tina, aber ich finde es auch eine sehr interessante Frage, das habe ich mich auch schon immer gefragt. Können Monde Monde haben?
Oh, das ist eine Frage, die habe ich schon sehr oft beantwortet. Die wird oft gestellt. Die Antwort darauf, ich habe tatsächlich schon mal, ich glaube, in diversen Blogartikeln oder sogar auch in Kolumnen schon drüber geschrieben. Tatsächlich, ich glaube, das ist sogar die aktuelle, ich schreibe ja regelmäßig eine Kolumne für Spektrum der Wissenschaft, einmal die Woche auf spektrum.de, beziehungsweise halt dann einmal im Monat im gedruckten Heft. Und ich glaube, im aktuellen Heft für Oktober ist die Kolumne genau die, wo es um die Frage geht, können Monde Monde haben, wenn ich mich nicht täusche.
Die Antwort, danke, Gratiswerbung für dich, ohne es zu wissen.
Eigentlich für Spektrum, aber tatsächlich können Monde Monde haben. Es spricht jetzt nichts dagegen, dass ein Mond einen Mond hat. Das ist ja, wenn man es ein bisschen verallgemeinert, ist ja die Frage, kann ein Objekt, das ein anderes Objekt kreisen, kann ein Objekt, das um ein anderes Objekt kreist, selbst von einem Objekt umkreist werden? Das ist quasi die...
Da war sehr viel Objekt in diesem
Satz. Ja, das hat einen Sinn, warum ich das so gesagt habe, weil wenn du das umformulierst, dann kannst du fragen, kann die Erde, die die Sonne umkreist, selbst von einem Objekt umkreist werden? Und die Antwort darauf ist ja, und zwar vom Mond. Ja, also der Mond ist quasi so ein Mond. Aber im Prinzip geht das auch noch eine Stufe weiter. Du kannst auch genauso gut einen Mond haben, der den Mond umkreist. Das, worum es geht dabei, nennt sich Hill-Sphäre. Das ist benannt nach einem Typen namens Hill. Das ist quasi die gravitative Einflusssphäre. Das ist so eine Sphäre rund um ein Objekt. Das kannst du um die Erde, um den Mond, was auch immer berechnen. Hängt wenn du jetzt quasi Erde und Mond nimmst, hängt die Ausdehnung der Hillsphäre davon ab, wie weit Erde und Mond entfernt sind, wie schwer die Erde ist, wie schwer der Mond ist und so weiter. Und alles, was innerhalb dieser Hillsphäre ist, das umkreist den Mond und alles, was außerhalb ist, umkreist nicht mehr den Mond. Also die Hillsphäre ist quasi der Einflussbereich, den ein Himmelskörper hat. Innerhalb der Hillsphäre kann er Sachen festhalten, außerhalb nicht. Diese Hillsphäre ist wirklich, hängt extrem, die kann man nicht exakt berechnen, das sind Näherungsrechnungen, sondern die kann man nur näherungsweise berechnen und hängt wirklich von den Objekten ab. Ich glaube, es gibt einen Online-Rechner, wo man sich das für beliebige Objekte ausrechnen lassen kann. Da kannst du ausrechnen, was jetzt...
Sachen gibt's.
Ja, da ist
Sachen
es,
gibt's.
Ja, du kannst zum Beispiel auch ausrechnen, ob, wenn ich jetzt quasi du als Astronautin die ISS umkreist, ob du dann, oder könntest du ein Mond der Raumstation sein, wäre zum Beispiel, kannst du ausrechnen. Ich glaube, die Antwort ist nein, wenn ich mich richtig täusche, weil die Hillsphäre der ISS zu klein ist. Aber bei unserem Mond zum Beispiel, ja, die Hillsphäre von unserem Mond ist 60.000 Kilometer groß. Ja, das heißt, alles, was sich innerhalb von 60.000 Kilometer, also was nicht weiter als 60.000 Kilometer vom Mond entfernt ist, würde den Mond umkreisen. Das Problem ist, dass es, wie gesagt, eine Näherung ist. Das heißt, es geht nicht dauerhaft, weil du hast dann Gezeitenkräfte und so weiter, die das dann im Laufe der nach ein paar Hunderttausender Millionen Jahre instabil machen. Ja, wir haben ja Objekte, wir haben ja Raumfahrzeuge hingeschickt, die den Mond umkreist haben. Das gibt's ja. Aber damit das dauerhaft funktioniert, brauchst du andere Bedingungen. Zum Beispiel beim Neptun. Ja? Der Neptun ist sehr weit weg von der Sonne. Das heißt, der ist schon mal selbst, hat er mal quasi selbst eine sehr, sehr große Hillsphäre, weswegen Monde des Neptun auch sehr weit weg vom Neptun sein können. Und je weiter weg vom Neptun ein Mond ist, desto größer kann wiederum die Hillsphäre des Mondes sein, des Neptun. Ja? Das heißt, desto mehr Platz hast du, um einen Mond des Neptunmondes zu basteln. Wir haben keine entdeckt, aber da so also ein Neptunmondmond, der könnte dauerhaft stabil sein. Wir haben noch keinen Mondmond entdeckt, aber tatsächlich hat man sich Gedanken darüber gemacht. Es gab eine schöne wissenschaftliche Arbeit, wo Leute sich überlegt haben, kann das bei den Monden, können andere Planeten, wir kennen ja auch andere Planeten bei anderen Sternen. Und die Frage ist, ob die vielleicht Monde haben können, was nicht unwahrscheinlich ist. Und da gibt es halt ganz andere Konstellationen. Da gibt es halt sehr, sehr große Monde, die noch größere Planeten umkreisen, die dann selbst durchaus wiederum umkreist werden könnten. Also da gab es Forschung, wo Leute überlegt haben, spekuliert haben, wo man denn vielleicht gute Chancen hätte, so einen Mond zu entdecken. Und in dieser Arbeit haben sie auch, wie beim Milkometer, schon mal gleich Vorschläge gemacht, wie man sowas dann nennen würde. Ja? Also wie würde man dann den Mond nennen? Und ich muss mal schauen, ob ich das jetzt auf die Schnelle gefunden, diesen Text, weil da diese Vorschläge wirklich lächerlich absurd sind.
Aber ich finde Mond ist eh ganz cool.
Ja, nein, ich habe schon, genau. Also hier die Frage ist, also Sie haben vorgeschlagen, also einmal im Mond tatsächlich, also Moon war das auf Englisch, also Moon. Es gab auch Submoon, was ich ein bisschen doof finde. Und mein Lieblingsvorschlag ist Moon mit drei O's. Also Mond.
Moon.
Ja, also,
Moon. Es klingt ein bisschen traurig.
Die Frage nochmal zu beantworten, es kann durchaus Monde haben. Wir haben noch keinen Mond gefunden, der einen Mond hat, aber wir wissen, welchen albernen Namen wir ihnen geben, wenn es soweit ist.
Sehr gut. Und man bräuchte quasi einen großen Mond, der weit von seinem großen Planet entfernt ist.
Der auch wieder weit dann von der Sonne entfernt ist. Dann ist die Wahrscheinlichkeit gut, ja.
Ja. Ja, verstehe. Ja, sehr interessant. Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Ja. Und damit sind wir für heute eigentlich durch.
Fast, ja. Also erstens, schickt uns gerne weiter Fragen, wenn ihr das möchtet. Wir beantworten sie, so gut wir es können. Und was auch viele getan haben und wofür wir uns jetzt nochmal offiziell bedanken, ist, uns zu unterstützen. Ja, man kann uns auf viele Arten unterstützen. Die einfachste ist, sich den Podcast anzuhören und sich zu freuen. Das finden wir gut. Wir finden es noch besser, wenn ihr den Podcast anhört, euch freut und uns Bescheid sagt. Wir finden es noch viel besser, wenn ihr den Podcast anhört, euch drüber freut und anderen Leuten Bescheid sagt, ja, also anderen weitererzählt oder den diversen Bewertungsmechanismen der diversen Podcast-Portale nutzt. Das ist, man unterschätzt immer, wie stark die Algorithmen beeinflusst werden von sowas. Also wenn ihr uns da irgendwie Sterne verteilt, dann hilft das durchaus. Was uns auch hilft, ist schnödes Geld, ja, weil es kostet Geld, dieses Ding hier zu produzieren. Je mehr Geld wir damit machen können, desto mehr können wir Arbeit können wir drauf verwenden, desto mehr Folgen können wir produzieren. Also wir freuen uns auch, wenn man uns finanziell unterstützt. Das haben Menschen gemacht und da wollten wir erstens mal Danke sagen. Und zwar kann man uns per PayPal unterstützen. Der Link ist in den Shownotes und das haben Leute gemacht. Und zwar hat das Markus gemacht, Christian hat das gemacht, Clemens, Thomas, Sebastian, Anna hat das gemacht, Alexander, Andreas, Mike, Helmut, Michael, Ali und Stefan. Die haben uns alle per PayPal unterstützt, worüber wir uns wahnsinnig freuen. Auch sehr freuen tun wir uns über die Leute, die uns per Steady unterstützen. Ja, also bei PayPal kann man uns halt einfach Geld geben, wenn man uns Geld geben will. Bei Steady kann man uns auch Geld geben, aber da kriegen wir das Geld quasi monatlich. Also ihr sagt dann, ihr schließt quasi so eine Art Abo ab, dass man auch jederzeit kündigen kann und dann kriegen wir 5 € im Monat oder 10 € im Monat oder ich glaube 25 € im Monat. Das sind, glaube ich, die 3 Pakete, die ich eingerichtet habe. Und das ist natürlich toll, weil dann haben wir ein bisschen Planungssicherheit. Und für die, die uns wirklich viel Geld geben, gibt es dann auch ein bisschen Goodies. Also bei 5 € pro Monat freuen wir uns. Und das Universum freut sich auch bei dem nächstgrößeren, ich glaube, es waren 10 € oder 15, ich weiß nicht mehr genau, was die nächste Stufe war. Da kriegt ihr quasi werdet ihr quasi vorgereiht beim Fragen beantworten. Ja, also wenn ihr Fragen habt und uns unterstützt, dann könnt ihr uns eure Fragen schicken und wir beantworten euch die gerne auch direkt persönlich, ohne den Umweg des Podcasts. Und wer uns bei 25 € im Monat unterstützt, da müssen wir uns was ausdenken. Also wir haben noch kein Merchandise, was wir euch schenken könnten dafür. Aber
kriegt so ein Kaffeeheferl.
Warum nicht? Das Universum.
Wie wäre es mit das Thema einer ganzen Folge vorgeben?
Da kommen die Leute, was ist du kennst das Internet nicht, Rot. Für 25 € kommen die Leute und lassen uns über jeden Scheiß reden. Nee, aber also wir finden schon was. Ja, also ich habe Bücher geschrieben, die ich euch gerne schenke für die Spende. Wir finden anderen Kram. Irgendwann gibt es vielleicht tolle T-Shirts, Team Asteroid und Team Galaxie, vielleicht T-Shirts. Mhm. Jedenfalls freuen wir uns sehr, wenn ihr uns per Steady unterstützen wollt. Auch da ist der Link in den Shownotes und das haben tatsächlich schon getan. Christian, sehr vielen Dank dafür. Dirk, Florian, Matthias und Arian unterstützen uns per Steady. Das ist großartig. Und auch bei Patreon habe ich eine Möglichkeit eingerichtet, uns Geld zu geben. Ich muss zugeben, ich habe Patreon noch nicht wirklich vorher benutzt und durchblickt. Auch da geht es, soweit ich weiß, darum, dass man uns monatlich Geld geben kann. Aber ich habe es noch nicht ganz hundertprozentig durchdrungen. Aber trotzdem hat uns AIM schon etwas per Patreon zukommen lassen. Also diese Möglichkeiten gibt es momentan, uns zu unterstützen. Und wir freuen uns sehr über alle, die es tun und freuen uns sehr über alle, die es auch in Zukunft tun. Und bis dahin frage ich die Ruth nochmal, ob sie was zu verkünden hat, zu bewerben hat, ob sie irgendwo öffentliche Auftritte hat oder der Welt sonst noch was mitteilen will.
Ich sitze hier und höre dem Regen zu. Nein, keine Auftritte, keine Veranstaltungen, Corona.
Okay.
Alles klar.
Ja, wie gesagt, mich gibt es, also ich musste schon wieder hier Lesungen absagen, die in Deutschland, da ist auch momentan sind Absagen, Verschiebungen. Es stehen ein paar Auftritte an, meistens in Wien und Umgebung. Verlinke ich das, was momentan geplant ist, aber wie gesagt, es kann auch viel abgesagt werden. Es gibt ein neues Buch, das ich mit meinen Science-Busters-Kollegen oder meine Science-Busters-Kollegen und ich geschrieben haben, ist, glaube ich, die höfliche Version. Aber was wir Science-Busters geschrieben haben, ein Buch, verlinke ich auch, handelt vom Klimawandel und ist sehr lustig. Aber wie gesagt, Auftritte wird noch ein bisschen dauern, bis es soweit ist. Irgendwann verspreche ich schon mal im Namen von mir und Ruth, ohne Ruth vorher gefragt zu haben, irgendwann wird es auch mal ein Hörerinnen-Treffen geben, für alle, die das gern haben wollen. Aber dazu warten wir ab, bis man sich wieder in guter Stimmung treffen kann, ohne Stress haben zu müssen, dass man irgendwie mit dem Virus Ärger kriegt. Aber wenn es mal soweit sein sollte, dann schauen wir, dass wir was Schönes organisieren mit dem Universum im Universum. Und bis dahin.
Sehr gut.
ja, bis dahin sagen wir vielen
Danke.
Danke
an euch nochmal. Ihr seid die Besten. Danke an dich, Flo.
Danke an dich, Ruth.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.